Wir haben es in der Begrüßung schon gehört, passend zum Jahresthema Aufatmen in Gottes Gegenwart werden uns jetzt die nächsten 10 Wochen das Thema der Heilige Geist beschäftigen. Für einen Moment drücken wir im Markus-Evangelium auf Pause, aber wir werden dort fortsetzen, keine Sorge. Aber wir möchten gerne diese Zeit, die nächsten 10 Wochen nutzen, um uns Gedanken zu machen über den Heiligen Geist. Und wie auch schon gehört, den Abschluss dieser Predigtreihe bildet eine, ich hoffe, besondere Frage-Antwort-Predigt. Also ihr habt die einmalige Möglichkeit, alles zu fragen, was den Heiligen Geist betrifft, das auf Zetteln zu schreiben, und ich werde mich bemühen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten, und die ich nicht beantworten möchte, die lasse ich einfach aus. Nein, wir werden mal sehen, wie viel da reinkommt. Genau. Aber jetzt tauchen wir in das Johannesevangelium ein, Kapitel 14, die Verse 16 bis 18, ist unser Grundlagentext. Wenn wir uns die Frage heute stellen, wer ist der Heilige Geist, dann ist das natürlich eine Frage, die eine komplexe Fragestellung ist. Wir finden jetzt nicht einen Text in der Bibel, der uns alles zu dieser Frage beantwortet. Deswegen werden wir hier und da auch Parallelpassagen uns anschauen, was die Bibel noch über den Heiligen Geist sagt. Aber wir gehen aus von Johannes 14, Verse 16 bis 18. Dort heißt es, Jesus spricht hier, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Amen. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist, theologisch gesprochen, ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns die heilige Präsenz Gottes im Hier und Jetzt zu vergegenwärtigen und uns eine lebendige Nachfolge, eine lebendige Jesus-Nachfolge überhaupt erst zu ermöglichen. Du kannst Jesus nicht nachfolgen, so wie er das sich vorstellt, so wie er das von dir wünscht, ohne den Geist Gottes. Das ist die Rolle des Geistes Gottes, dass er uns das, was Jesus ausgemacht hat, das, was Jesus gefordert hat, wozu er aufgerufen hat, das in unser Heute zu übersetzen. Die Sache ist, religiös sind viele. Jeder kann irgendwie an irgendetwas glauben, irgendwie spirituell aktiv werden. Oder irgendwelche Gebote befolgen, Register abklappern, mache ich das, ja, mache ich das, weniger gut. Also Religiosität oder fromme Gesetzlichkeit, das kann jeder. Aber die Heiligkeit und Herrlichkeit, die vor 2000 Jahren in Jesus sich manifestiert hat, die Herrlichkeit, die Majestät, die man bei Jesus schmecken konnte vor 2000 Jahren im Nahen Osten, alles das, was sich in Jesus gezeigt hat, das heute zu erfahren, schaffst du nicht mit Religiosität, schaffst du nicht mit ein bisschen frommer Spiritualität, sondern das, was Jesus ausgemacht hat, seine Einzigartigkeit, das, was Leute begeistert hat und auch zum Entsetzen gebracht hat, all das, was Jesus gebracht hat, das heute nach 2000 Jahren noch zu erfahren, zu erleben, in unserem persönlichen Leben geht nur dann, wenn Gottes Geist präsent ist. Nimmst du den Geist Gottes raus, den Heiligen Geist, dann ist das, was wir hier alles tun, nur fromme Übung. Und wir spielen uns etwas vor, wir versuchen etwas zu produzieren. Letztendlich ist es einfach nur tote Religion. Der Heilige Geist ist derjenige, der das, was man bei Jesus so faszinierend erlebt hat, in unserem Leben zum Leben erweckt. Dass wenn du dann die Evangelien, so wie das Markus-Evangelium liest, dass das nicht einfach schöne Geschichten vor 2000 Jahren sind, sondern du das liest und durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist macht es möglich, dass du das, was du liest, Auch heute erfährst und erlebst, dass das nicht einfach nur kluge Sprüche sind von irgendeinem Jesus, sondern dass das Realität wird, hier und heute. Glaubst du das? Wenn du jetzt Ja sagst, dann ist das auch ein Bekenntnis, dass du an den Heiligen Geist glaubst. Wir werden sehen, ob das Bekenntnis bis 12 Uhr hält. Also alle haben gerade groß getönt, ja, natürlich glaube ich das. Aber die Wahrheit ist, viele Christen, ich rede wirklich jetzt von Christen, die Jesus nachfolgen wollen, viele Christen leben heute wie Waisenkinder. Sie sind wie Neugeburten. Wir haben auch am Anfang gehört, der Heilige Geist ist derjenige, der uns zu einem neuen Leben erweckt. Wiedergeburt hat nichts mit den östlichen Religionen zu tun. Es geht darum, ein neues Leben zu bekommen von Gott, ewiges Leben zu bekommen, die Augen geöffnet zu bekommen für Gott, dass Gott präsent ist, dass Gott mein Schöpfer ist, dass Jesus mein Herr ist und dass ich ihm mein Leben gebe und ihm nachfolge. So sind viele in diesem Stand, dass sie sagen, ja, Jesus Christus ist für mich gestorben und er ist auferstanden, ich glaube ihm und ich habe ewiges Leben. Ich weiß, wenn hier Schicht im Schacht ist, wenn ich die Augen zumache, dann werde ich bei meinem Vater im Himmel sein. Und viele Christen leben wie Neugeburten, die darum wissen, die um ihre Zeugung wissen. Ich hab jemanden, der mich gezeugt hat, der mich zum Leben erweckt hat. Aber die vertrauliche, elterliche Bezugsperson fehlt ihnen. Jesus sagt, ich werde gehen und ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Aber viele leben wie Waisenkinder. Sie sind emotional verkümmert und ihr Glaubensleben ist unterentwickelt. Und wenn dein Glaubensleben unterentwickelt ist, dann liegt es daran, dass du nicht im Gleichschritt mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Und das ist das, was Paulus im Galaterbrief von Christen sagt, dass wir mit dem Geist Gottes laufen, dass wir im Gleichklang mit ihm unterwegs sind. Und er ist unsere, wenn du es so willst, unsere Bezugsperson, der uns adoptiert, der uns mit hineinnimmt, der uns nicht zurücklässt wie ein Waisenkind und verkümmert, sondern der aus unserem Leben etwas macht in Gottes Sinne. Und wenn du irgendwo merkst, ich bin geistig unterentwickelt, dann mag es vielleicht daran liegen, dass dann die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu wünschen übrig lässt. Dass du nicht so lebst, als wenn du wirklich glaubst, was du gerade bekannt hast, dass Gottes Geist wirklich für uns da ist. Dass Gottes Geist hier und jetzt präsent ist. Dass du das glaubst und auch dementsprechend handelst. Damit du im Gleichschritt mit ihm unterwegs bist, die Dinge tust, die er dir zeigt. Wir werden das uns gleich nochmal genauer anschauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine große Not in unseren Kirchen und Gemeinden daran liegt, dass wir zwar glauben, Jesus hat uns nicht verwaist zurückgelassen wie Waisenkinder, aber viele leben so. Aber es sollte nicht so sein bei uns. Jesus hat versichert, uns zu versorgen. Und nicht einfach zum Leben erwecken und sieh zu, wie du alleine zurechtkommst. Er hat uns eine Bezugsperson versprochen. In meiner Übersetzung heißt es Beistand. Einige übersetzen Helfer, Tröster, Fürsprecher. Egal welche, also es gibt dieser Begriff ist schillernd. Aber in allem weißt du, das ist eine Person, die mir zugewandt ist. Die für mich ist und nicht gegen mich. Das heißt nicht, dass sie immer im Einklang ist mit dem, was ich tue. Meine Eltern sind auch für mich. Aber wenn sie gemerkt haben, ich laufe dahin und das tut mir nicht gut, dann sind sie gegen mich. Wisst ihr, was ich meine? Aber sie sind für mich und deswegen warnen sie mich. Ja? Und so eine Bezugsperson will der Heilige Geist für uns sein, dass er uns mit an die Hand nimmt. Das ist das, was Jesus versprochen hat. Da kommt jemand, der Geist Gottes, und er wird eure Bezugsperson sein. Einige Christen haben, wenn wir jetzt anfangen, über dieses Thema zu sprechen, gleich ein bisschen Angst, gleich ein bisschen Sorge. Und diese Sorge ist in gewisser Art und Weise begründet, denn in Kapitel 16 des Johannesevangeliums heißt es, oder die Sorgen um dieses Thema rühren von dem folgenden Text her, Johannes 16, 13 bis 15. Dort heißt es: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen, sagt Jesus, wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also, was ist der Knackpunkt? Es gibt Christen, die aufgrund dieser Passage fast Angst haben, über den Heiligen Geist zu sprechen und sich auch Zeit zu nehmen, mal länger über ihn zu sprechen, weil sie sagen, der Geist Gottes ist ja nicht der Fokus. Wir sollten nicht zu viel über den Geist Gottes reden, denn Jesus sagt ja, er ist gekommen, um mich zu verherrlichen. Also, dass er die ganze Zeit nur wie so eine Art Wegweiser ist hier, Jesus, 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 schau mich nicht an, ja, ich guck auf Jesus. Ja, und da gibt es dann so eine vielleicht undefinierte Sorge, ist es gut, sich jetzt über 10 Wochen mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen? Ist das überhaupt sein Job jetzt? Redet mal über mich. Schau mal, wie ich bin. Sehen wir nicht, dass Jesus sagt, er wird nicht sich selbst verherrlichen, sondern er wird auf mich zeigen. Und daher kommt so eine gewisse Sorge, steckt da nicht eine Gefahr drin, etwas, sich in etwas zu verlieren, wo Jesus gesagt hat, Leute, verliert euch nicht in irgendwas. Und ja, diese Passage ist sehr wichtig hier. Sie erinnert uns gleich zu Beginn, bevor wir 10 Wochen uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Erinnert uns diese Passage, dass es nicht darum gehen kann, den Heiligen Geist isoliert für sich zu betrachten und einfach nur bei ihm stehen zu bleiben. Wie toll dieses spirituelle Jemand oder Etwas, wir werden es uns gleich anschauen, ist. Und es gibt ja durchaus kirchliche Bewegungen, die, wie soll ich sagen, spirituelle Phänomene suchen um der spirituellen Phänomene willen. Wisst ihr, was ich meine? Ich will irgendwie die Elektrizität fühlen, ja, in meinen geistlichen Übungen. Und dann fahren viele Christen auf alles, wo irgendwo Geist draufsteht. Oh, das ist irgendwas Übernatürliches. Und ich will einfach nur das Übernatürliche um des Übernatürlichen willen. Ich will das tolle Erlebnis um des tollen Erlebnisses willen. Aber das ist genau das, was Jesus sagt. Leute, darum geht es nicht. Isoliert den Geist Gottes nicht für sich selbst, als wenn er euch einfach nur Spiritualität um der Spiritualität willen geben möchte. Ja, das ist, dann schlittern wir voll vorbei an dem, was Jesus sagt. Hallo, ich bin Fokus, ich bin Zentrum. Das Universum dreht sich um mich. Jesus ist der Einzige, der das sagen darf. Wir machen es zwar jeden Tag, mit unserem Reden und Handeln tun wir so, als wenn das Universum sich um uns dreht. Aber Jesus sagt, um mich soll es sich drehen. Und deswegen sagt er das. Also dort, wo du vielleicht selber in so ein Fahrwasser gekommen bist und denkst, ich brauche irgendwie mehr geistliches Erleben, um einfach mehr geistliches Erleben zu haben und dich da drin verlierst, achte darauf, dass in deinem ganzen spirituellen Gehabe nicht Jesus schon längst den Raum verlassen hat. Wenn Jesus keine Rolle mehr spielt in dem Suchen nach geistlichen Erfahrungen, dann hast du vergessen, dass der Heilige Geist Christus-zentriert arbeitet. Johannes 16, wir haben es gerade gelesen. Der Heilige Geist will uns tatsächlich auf Jesus hinweisen. Jesus hoch erheben. Und der Heilige Geist ist leidenschaftlich für Jesus. Der Heilige Geist hat in sich eine tiefe Passion, eine tiefe Leidenschaft, uns die Majestät und die Einzigkeit Jesu vor Augen zu malen. Wenn an Jesus Christus für dich nichts majestätisch und einzigartig ist, dann kennst du auch den Geist Gottes nicht. Und dann wirkt er in deinem Leben auch nicht. Wenn du spirituelle Erfahrungen gemacht hast, aber Jesus nicht einzigartig, schön, herrlich und heilig ist,
dann kennst du den Geist Gottes noch nicht. Der Geist Gottes hat es zum Anliegen, uns das Sterben und Auferstehen Jesu jeden Tag als Lebenselixier darzureichen, damit Jesus wirklich im Zentrum unseres Denkens, Redens und Handelns ist. Das gesagt, ja, das ist sicher die primäre Aufgabe des Heiligen Geistes, uns auf Jesus zu weisen. Aber es ist nicht seine einzige Aufgabe. Wenn etwas vorrangig seine Aufgabe ist, dann ist es nicht seine alleinige Aufgabe. Das ist jetzt ein sehr, sehr schwaches Beispiel, aber viel meiner Zeit bin ich Pastor dieser Gemeinde. Das ist meine primäre Aufgabe. Sicherlich ist das nicht meine einzige. Es ist legitim, mit mir auch ein Gespräch mal zu führen. Ich lade euch dazu ein, nicht über Gemeinde zu reden. Mal schauen, wie lange ihr das aushaltet, wenn ihr mit mir redet, mal eine Stunde nicht über Gemeinde zu reden. Also ich habe da keine Not, ja, dass ich, oh, ich muss den ganzen Tag über Gemeinde reden und die nerven mich immer mit dem gleichen Thema. Das ist nicht das, was ich meine. Aber nur weil der Heilige Geist etwas primär und hauptsächlich tut, heißt es nicht, dass es nicht weitere Elemente, Bereiche seines Wirkens gibt, die für uns wichtig sind, zu verstehen, zu glauben und eventuell danach zu handeln. Ein Theologe, Sinclair Ferguson, hat gesagt, nur weil der Heilige Geist auf Jesus aufmerksam macht, heißt das nicht, dass wir ihn ignorieren sollten. Es ist übrigens, Sinclair Ferguson, niemand kennt ihn, leider. Das ist ein richtig, richtig christuszentrierter Prediger. Radikal. Ich habe mich gewundert, als ich das gelesen habe. Nur weil der Heilige Geist auf Jesus aufmerksam macht, heißt das nicht, dass wir ihn ignorieren sollten. Und da muss sich christliche Gemeinde prüfen. Haben wir das, was gut ist, vielleicht gesagt, nee, wir sind vorsichtig, damit wir nicht in irgendein Fahrwasser kommen. Lass uns lieber nicht so viel über ihn reden. Es könnte ja sein, dass wir irgend in eine Richtung hineinkommen, die ungesund ist. Ja. Wisst ihr, die Befürchtungen und die Ängste, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, sind so groß und sind so in der Geschichte der Kirche verankert, dass teilweise in den Gemeinden ein völliges Unwissen und ein völliges Unverständnis herrscht über die Person des Heiligen Geistes. Ein weiterer Theologe, ich habe euch das Zitat mitgebracht, Gordon Fee, kennt auch keiner, aber ein exzellenter Theologe, schreibt, wir glauben an Gott den Vater, wir glauben an Jesus Christus, seinen Sohn, aber beim Heiligen Geist sind wir uns nicht so sicher. Also eigentlich müssten wir unser Glaubensbekenntnis so umschreiben. Tatsächlich, dass viele Christen so sagen würden, ja, beim Vater kann ich dir was erzählen, beim Sohn Gottes auch, ja, aber beim Heiligen Geist, was mag das sein? Und viele ist der Geist Gottes eigentlich zu einem Gespenst Gottes geworden. Der Geist Gottes ist ein Gespenst. Ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und bewusst oder unbewusst leben viele Gemeinden, viele Christen in einer inneren Ablehnung gegen den Geist Gottes. Ich kenne ja das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und so ist es wirklich, auch mit uns Christen. Wenn wir etwas nicht kennen, dann wollen wir davon auch nicht essen. Wer weiß, was wir uns da reinholen. Aber ein anderes deutsches Sprichwort, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Jetzt ist es wichtig, eine brennende Nachfolge zu haben. Ja, deswegen, ich muss etwas wissen, damit es mich heiß machen kann. Ja, ein bisschen jetzt sinnentfremdet dieses Sprichwort, ja. Wenn es mir verborgen bleibt, wer der Geist Gottes ist und was er tun möchte, dann entgeht mir eiskalt der Segen, den Jesus den Jüngern gerade erläutern möchte. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir die dritte Person der Dreieinigkeit den letzten Platz in der Wertigkeit verleihen. Denn einige denken, weil er als drittes genannt wird, ist er auch am unwichtigsten und deswegen brauchen wir nicht so viel über ihn nachdenken. Lass uns über
Person 1 und 2 nachdenken und predigen, aber Punkt 3, ich weiß nicht. Ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht. Alistair McGrath sagt, der Heilige Geist ist seit langem das Aschenputtel, oder Cinderella, vielleicht kennt es einige da, der Heilige Geist ist seit langem das Aschenputtel der Dreieinigkeit. Die anderen beiden Schwestern mögen zum theologischen Ball gegangen sein. Der Heilige Geist wurde jedes Mal zurückgelassen. Ihr kennt die Geschichte von Aschenputtel. Sie darf nicht, sie muss zu Hause bleiben und die zwei Schwestern, die dürfen, ja, die sind voll in Aktion. Und er vergleicht es in der Theologie, in der gelebten Theologie, in unserer Glaubenspraxis, wie unsere Glaubenswirklichkeit wirklich ausschaut, sieht er, der Heilige Geist ist immer noch Aschenputtel. Viele wissen einfach gar nicht, was, wie, wo, wofür, was brauche ich das? Es ist richtig, dass der Geist Gottes für gewöhnlich als drittes genannt wird. Aber das ist kein festes Schema. In Römer 15 gibt es eine Passage, wo der Geist Gottes als zweites genannt wird. Ja, es gibt unterschiedliche Reihenfolgen im Neuen Testament, wenn man genau liest. Aber es ist sinnvoll, den Geist Gottes als letztes zu positionieren. Warum? Weil jede Person innerhalb der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ich sag mal, einen speziellen Auftrag hat. Und es beschreibt in einer gewissen Art und Weise eine zeitliche Abfolge. Was ist wann passiert? Gott Vater hat einen Plan und sendet seinen Sohn, um uns zu retten, um uns zu versöhnen. Jesus Christus ist dann die Person der Dreieinigkeit, die diese Rettung erwirkt, indem er stellvertretend für unsere Sünde am Kreuz stirbt, den Tod besiegt und aufersteht. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei, sondern das, was jetzt Jesus möglich gemacht hat, diese wahre Errettung, nimmt der Heilige Geist und kommt zu dir und pflanzt es in dein Herz. Mach dich lebendig, gib dir Glauben, schenk dir Umkehr von deiner Schuld hin zu Jesus, dass du das als überhaupt als etwas Attraktives empfindest. Ja, und das sind so diese zeitlichen Abfolgen. Erst der Vater, dann hat der Sohn etwas gemacht und daraufhin reagiert der Heilige Geist und deswegen ist es sinnvoll, ihn als dritte Person zu erwähnen. Wir müssen beachten, dass wir sollten das nicht zu schnell abhaken. Naja, das mit dem Ablehnen und so weiter, ist das wirklich so realistisch, was der Prediger jetzt hier gerade von vorne erzählt? Jede Person der Dreieinigkeit wurde in der Menschheitsgeschichte schon verworfen. Als Jesus in seiner Epoche, die in den Evangelien beschrieben wird, als er in seiner Epoche im Zentrum steht seines Wirkens, haben alle gesagt, hey, super, Jesus, du bist unser Mann, wir nehmen dich an. Er wurde abgelehnt von der religiösen Elite, die gedacht haben, dass sie die Frommen sind, oder? Er war derjenige, der dann ans Kreuz genagelt wurde, weil sie ihn nicht mehr sehen wollten. Sie wollten ihn abschieben. Ihn brauchen wir nicht. Wir können unser Glaubensleben auch ohne ihn gestalten. Das versuchen auch einige bis heute. Und so wie Jesus Ablehnung in seinem Zeitalter erfahren hat, die Zeitalter des Sohnes, erlebt heute in der Kirche oftmals der Heilige Geist die gleiche Ablehnung in seinem Zeitalter, wo er unterwegs ist und uns begleiten möchte und uns helfen möchte. Wir sollten diese Fehler nicht wiederholen. Prüf dich, wie du zum Geist Gottes stehst. Ich denke, zu den Unsicherheiten in Sachen Heiliger Geist kommt noch verstärkend hinzu, dass es nicht so einfach ist, den Heiligen Geist in Worte zu fassen. Das ist schon allein sprachlich gegeben. Wenn du über den Vater sprichst, dann hast du gleich Verknüpfungen. Man kann es sich in einer gewissen Art und Weise vorstellen, wie der Vater im Himmel ein Gegenüber ist. Natürlich wissen wir, dass wir auch ihn, wenn wir es wollten, niemals mit unseren menschlichen Worten umrahmen könnten. Das geht nicht. Weil Gott einfach immer größer ist als das, wie wir ihn versuchen zu definieren. Aber es fällt uns leichter, sprachlich uns ein Gegenüber vorzustellen. Beim Sohn gibt es auch sprachliche Parallelen. Jesus bezeichnet, Jesus wird einmal als Bruder bezeichnet. Da gibt es Anknüpfungspunkte in unserer Erfahrungswelt. Man sagt, okay, das soll in dieser Art und Weise gemeint sein. Ich kann damit was anfangen. Aber beim Geist ist es etwas schwieriger. Aber Jesus Christus macht uns deutlich in Johannes 16, dass der Heilige Geist, und das schauen wir uns jetzt vertieft an, dass er eine wirkliche Person ist. Und dass, wo der Geist Gottes in Aktion tritt, Gott höchstpersönlich am Werk ist. Schauen wir uns jetzt genauer an. Johannes 14, Vers 16. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Jesus stellt hier klar, dass ein anderer Beistand oder Helfer, Tröster, Fürsprecher kommen wird. Ein anderer als jetzt. In meinen Worten sagt hier Jesus, der Heilige Geist ist ein Gegenüber genauso wie ich. Als euer Begleiter und Freund habt ihr doch erlebt, wie ich mit euch kommuniziere. Bis heute habe ich euch begleitet, angeleitet, ermutigt, getröstet, geholfen, ermahnt, korrigiert, geprägt. Diesen Platz an eurer Seite mache ich jetzt frei. Wenn ich jetzt gehe, kommt ein anderer Helfer. Ihr bleibt nicht allein, denn dieser Begleiterposten an eurer Seite wird in Zukunft vom Heiligen Geist eingenommen. Ich bin euer Gegenüber. Wisst ihr noch die Jahre, wie wir unterwegs gewesen sind, wie ich euch geprägt habe, ich euer Gegenüber war in allen Belangen, die für euch wichtig waren? Jetzt kommt ein anderer Beistand. Jesus sagt nicht einfach, da kommt irgendwie ein Energiefluss und eine Elektrizität. Nein, es ist eine andere Person kommt und sie wird euch von nun an begleiten. Der Heilige Geist darf, bei aller Liebe, ja, der Heilige Geist ist keine Sache. Der Heilige Geist ist kein Es. Er ist ein Er. Kein Es. Er ist nicht einfach nur nebulöses. Der Heilige Geist ist eine Person mit einem Charakter. Er ist unser Gegenüber. Energie kann kein Gegenüber sein. Versteht ihr? Natürlich wird es dadurch schwierig, dass wir den Geist Gottes nicht sehen. Habt ihr übrigens in Vers 17, ist ganz spannend, den Geist der Wahrheit, sagt Jesus, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Sie sehen ihn nicht und sie erkennen ihn nicht. Dann denkt man so, oh, ich bin aber jetzt, gehöre ich jetzt zur Welt oder gehöre ich jetzt zu Jesus? Dann muss ich ihn dann jetzt irgendwie sehen? Ich sehe ihn ja auch nicht. Was sagt Jesus daraufhin? Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er sagt nicht, und ihr seht ihn. Ihr sehen tut ihn niemand. Aber er wird so real sein und hat das Verlangen, so real als Person an eurer Seite aufzutreten, das werdet ihr nicht übersehen. Ihr solltet es am besten nicht übersehen. Jesus war ja auch Gott in Menschengestalt. Hätte man eigentlich nicht übersehen sollen. Haben aber viele, weil sie nicht sehen wollten. Der Heilige Geist weist alle Eigenschaften auf, die eine echte Person besitzt. Und es ist nicht einfach eine Idee von irgendwelchen Theologen zu sagen, ja, der Heilige Geist ist nicht einfach nur Energie, sondern er ist Person. Alles, was eine Person tut, kann der Heilige Geist genauso tun. Und deswegen sehen wir, dass er wirklich Person ist, wirklich gegenüber ist. Ich habe euch eine Liste mitgebracht. Der Heilige Geist ist eine Person. Und mal einfach, ich habe jetzt euch erspart, die ganzen Bibelverse hinterzustellen. Wenn euch die interessieren, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen und die gebe ich euch dann. Was lesen wir hier? Der Geist ist ein redender Geist. Er redet. Personen reden. Energie, Elektrizität kann nicht reden. Vielleicht für einige eine Überraschung, für einen Elektriker vielleicht manchmal schade. Ja, der Geist redet. Der Geist lehrt die Gläubigen. Ein Lehrer muss eine Person sein, ein Gegenüber. Der Geist wohnt in Christen. Der Geist hat einen Willen. Nächste Folie. Der Geist führt uns die Wege Gottes. Der Geist hat Wünsche bezüglich deiner Lebensführung. Ist dir das bewusst? Der Geist hat Wünsche bezüglich deiner Lebensführung. Der Geist gibt Zeugnis. Der Geist kann belogen werden. Der Geist wird durch unsere Sünde betrübt. Nur eine Person ist in der Lage, sich emotional angegriffen zu fühlen. Das finde ich krass. Ist dir das bewusst, dass Gottes Geist, je nachdem, wie du ihn betrachtest, wie du auf ihn eingehst oder nicht, dass er emotional darauf reagiert? Dass er betrübt sein kann, dass er belogen werden kann. Ja, das ist, finde ich, ein echter Hammer. Wir nehmen mal zwei Punkte raus. Apostelgeschichte 13, erste Folie. Der Geist, wir schauen uns mal Punkt 1 an. Der Geist redet. Ja, der Geist redet, genau. Und Punkt 4, der Geist hat einen Willen. Der Geist redet, Apostelgeschichte 13, Vers 2. Da heißt es, während sie aber dem Herrn dienen und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu diesem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Für die Christen in dem Augenblick, als sie im Gebet waren, Gottes Nähe gesucht haben, Gemeinschaft gehabt haben, war ihnen klar, hier hat gerade jemand gesprochen. Und sie wussten, wer das war. Der Heilige Geist hat geredet. Eine Person redet. Wir schauen uns drei Kapitel weiter an. Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 7. Der Geist hat einen Willen. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Ich finde es spannend, er erlaubt es ihnen nicht. Ich habe vorhin davon gesprochen, oder Jesus hat vorhin gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück, wie Waisenkinder. Ich gebe euch eine elterliche Bezugsperson. Und hier ist, ich erlaube dir das nicht. Darfst du nicht. Der Geist Gottes nimmt uns wie ein Kind an die Hand und sagt, nein, nicht gut. Wenn du da anfängst, ist heiß, tut weh. Aber wir hatten noch eine Folie, ne? Wir hatten noch eine Folie. Genau. Also diese zwei Punkte und wir sehen noch weitere Aktivitäten des Heiligen Geistes, wo wir merken, dass er eine Person ist. Der Geist begleitet Entscheidungen. Petrus sagt, dem Heiligen Geist und uns erschien es gut, dass wir so und so verfahren. An alle geschulten Bibelleser. Wir lesen das so und denken so, ah ja, super. Die haben Johannes 14 gelebt. Die haben das gelebt und erlebt und geglaubt, was Jesus in Johannes 14 uns hier predigt. Wie oft kannst du sagen, der Heilige Geist und ich haben das für gut befunden? Der Geist betet für uns. Eine Person kann nur beten. Der Geist ruft aus unseren Herzen. Energie kann nicht rufen. Der Geist erforscht alle Dinge. Jesus geht nach diesen Passagen, können wir sehen, dass Jesus davon ausgeht, dass ein Christ, der Jesus nachfolgen will, eine Sensibilität für das Wirken des Geistes bekommt. Eine Sensibilität für das Wirken des Geistes bekommt. Der Heilige Geist soll derart präsent sein, dass wir seine Gegenwart tatsächlich erfahren, wahrnehmen und erleben. Das haben die sich nicht einfach ausgedacht. Die Betonung des Wirkens des Geistes war für sie so offensichtlich, dass sie ganz normal in ihren Briefen an die Gemeinden das geschrieben haben und erwartet haben, dass sie das lesen und nicht für irgendwie verrückt und beschugge halten, sondern ja, der Geist Gottes hat zu denen gesprochen. Ist jetzt für uns nicht so ungewöhnlich. Aber wie ungewöhnlich ist es für uns heutzutage, für viele? Und das ist ein Dilemma. Meine Lieben, diese Predigt, wir haben 10 Wochen, ja? Und als wir anfangs darüber nachdachten, dachte ich, oh, gegen Ende, da werden einige heiße Themen kommen. Ja? Die werden mich herausfordern. In der Vorbereitung habe ich gesehen, die erste Botschaft ist für mich mega herausfordernd. Mega. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Predigt in der Reihe predigen werde, die mich so herausfordert wie die heutige. Wenn wir das sehen, wenn wir das erleben, wer von uns, das ist eine rhetorische Frage, bitte antworte nicht darauf, wer hat unter uns so eine dynamische Beziehung zum Heiligen Geist, dass wir wirklich davon sprechen können, so wie es Paulus der Korinth-Gemeinde sagt, ich segne euch mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wer von uns ist so verankert, hat seine Augen so auf Gott gerichtet, dass er die Realität des Heiligen Geistes in allen seinen Manifestationen und Facetten so wahrnimmt und so glaubt, so erwartet? Gottes Geist ist unsichtbar. Er ist übernatürlich und nicht zu greifen. Das erlebe ich jeden Tag. Kriege ich nicht hin. Aber Jesus legt Wert darauf, dass der Geist Gottes als Person übernatürlich in unsere Natürlichkeit eingreift. Und viele Christen rauben Gott die Ehre, indem sie sich nicht füllen lassen vom Wort Gottes, um Erlebnisse auch richtig deuten zu können. Hier hat der Geist Gottes mich gehindert, hier hat er das. Sondern bleiben einfach bei ihrer eigenen Lebenswirklichkeit stehen. Ich habe eine gute Idee gehabt, aber das hat einfach nicht geklappt. Es sollte wohl nicht sein. Schicksal, wer weiß. Das raubt Gott die Ehre, weil wir ihn in unserem Alltag ausklammern und einfach nur bei unserem eigenen Erleben stehen bleiben und merken gar nicht, wir reden teilweise wie Atheisten. Dass wir mit der Realität und Wirklichkeit Gottes gar nicht rechnen, dass er eingreift, dass er verhindert, dass er ermahnt, dass er mich korrigiert, dass er mich tröstet. Wenn wir beten, dann bleiben wir nicht einfach nur bei uns stehen. Ich habe das schon einmal gesagt, für mich war eine sehr, sehr interessante Gebetserfahrung, als ich für mich in meinem kleinen Kämmerlein betete. Und ich hatte eine Phase, ich habe das schon, glaube ich, schon öfter gesagt, das ist da lang her, da war ich, was so Glaubensdinge, theologische Dinge hier, den hier hatte. Ja, ich war sehr hochnäsig. Lang her. 35 Jahre. Und dann bete ich und auf einmal fragt mich der Heilige Geist. Ich sage jetzt bewusst nicht, da hatte ich eine Idee. Fragt mich der Heilige Geist, Waldemar, würdest du mit dir vor 5 Jahren gemeinsam Abendmahl feiern? Also mit deiner Erkenntnis, mit deinem Wissensstand, mit deiner Qualität an Nachfolge und so weiter. Würdest du mit dir vor 5 Jahren gemeinsam Abendmahl feiern? Was ist das für eine Frage? So eine Idee hat man nicht. Ja, ich war völlig fertig. Ich dachte, ja natürlich, ich bin ja gnädig mit mir. Ich war doch ein cooler Typ. Und dann der zweite Gedanke, die zweite Frage, warum, wenn du mit dir so gnädig bist und dich annehmen kannst, obwohl viele Dinge noch nicht laufen, viele Dinge noch nicht erkannt wurden, warum bist du dann mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester, die nicht so viel theologisches Verständnis, Überzeugung hat, so ungnädig? Das war ein einschneidendes Erlebnis, wie ich mit meinen Geschwistern umgehe. Wenn ich dann einfach da sage, wisst ihr, ich hatte echt eine gute Idee, dann mache ich den hier. Ich muss doch ein Gespür aus dem Wort Gottes bekommen, was passiert, wenn ich bete. Wenn Durchbrüche in meinem Charakter entstehen, das wird uns die nächsten Wochen beschäftigen, die Frucht des Heiligen Geistes. Wenn ich charakterlich wirklich tief eingreifende Erfahrung mache, Fragestellung im Gebet, dann ist das nicht einfach nur mein Denken, sondern ich gehe davon aus, dass Jesus nicht gelogen hat in Johannes 14, sondern sagt, ich werde euch jemanden geben, der ist an eurer Seite, der ist euer Gegenüber. Und wenn ihr betet, habt Acht, er wird antworten. Und das wird euch nicht immer gefallen. Glaubt ihr, ich habe gejubelt, als ich das gehört habe im Gebet? Nein. Aber es war so gut. Nicht nur für mich, vor allem für meine Mitmenschen.
Wow.
Preist den Herrn dafür. Ich hoffe, dass wir solche Erfahrungen machen, dass Gottes Geist den Finger in die Wunden legt. Okay, wir schließen den Punkt ab, der Heilige Geist ist eine Person. Diese Wahrheit ist wichtig, zentral, unfassbar wichtig. Warum? Wenn wir wissen, wir haben es mit einer Person zu tun, dann nimmt uns das Angst und Skepsis vor irgendeinem esoterisch, merkwürdig, ekstatisch aufgeblasen Hokuspokus. Wisst ihr, was ich meine? Oh, da wird irgendwie, da muss man in Ekstase geraten und dann bin ich nicht mehr Herr meiner Sinne und was ist dann, wenn der Geist Gottes? Die Jünger haben mit Jesus geredet, sie haben mit ihm gegessen, sie waren mit ihm einfach unterwegs, sie waren sie selber. Ja, und Jesus sagte, jetzt kommt jemand anderes. Und da werdet ihr nicht gleich völlig bekloppt, wenn er da ist, sondern er ist eine Person. Er ist ein Gegenüber. Auch wenn du ihn nicht siehst. Lass dich auf seine Personalität ein und du wirst sehen, wie lebendig er ist. Okay, zweiter Punkt. Wir bleiben beim gleichen Vers. Johannes 14, Vers 16. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Wenn Jesus sagt, dass der Vater einen anderen Helfer senden wird, dann meint er damit auch eine Person, die seinen Platz nicht nur als Person ausfüllt, sondern auch mit der gleichen Qualität ausfüllt. Das heißt, der Heilige Geist muss nicht nur als Person ein echtes, erfahrbares Gegenüber sein, sondern er muss auch genauso wie Jesus Gott höchstpersönlich sein. Er sagt, da kommt jemand, so wie ich, nimm meinen Platz ein. Derjenige an unserer Seite, der Heilige Geist, ist nicht einfach irgendjemand, irgendeine übernatürliche Persönlichkeit an deiner Seite, sondern es ist Gott höchstpersönlich. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Der Heilige Geist wird durch seine Nennung in dieser trinitarischen Abfolge Vater, Sohn, Heiliger Geist, wird er auf die Göttlichkeitsebene des Vaters und des Sohnes gehoben. Wir sehen das in Matthäus, zum Beispiel Matthäus 28, Vers 19, sagt Jesus als letzte Worte im Matthäus-Evangelium. Letzte Worte sind wichtige Worte. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Nennung in einem Atemzug mit dem Vater und dem Sohn gibt ihm die gleiche Ehre, gibt ihm die gleiche Wertigkeit, den gleichen Platz, die gleiche Göttlichkeit. Wenn dich das Thema Dreieinigkeit irgendwie deinen Kopf sprengt, keine Angst, das macht's bei mir regelmäßig. Wir glauben an einen Gott, der sich offenbart in drei Personen. Alle drei Personen haben gemeinsam das Wesen Gottes. Ein Gott offenbart sich in drei Personen. Wie das geht, keine Ahnung. Wenn dich das weiter interessiert, habe ich dir interessante Literatur, die dich weiterbringt, aber am Ende wirst du sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir sehen jetzt noch in einer Folie ein paar Hinweise darauf, wo wir erkennen können, dass der Heilige Geist Gott ist. Ihr sollt ja nicht einfach nur vom Hörensagen das sagen. Wieder keine Bibelstellen, könnt ihr bei mir fragen, wenn ihr wollt. Der Geist ist Schöpfer, sagt, dass der Geist ein schaffender Gott ist, finden wir im Hiob-Buch. Der Geist ist ewig. Ewig kann nur einer sein, Gott allein. Auch übernatürliche Wesen wie Engel, die ja auch Personen sind,
Wir haben es nicht mit einem Engel an unserer Seite zu tun. Tu nicht den Fehler und bete irgendeinen Engel an. Der verdient es nämlich gar nicht, nur Gott allein. Ja, und Engel sind nicht ewig, sind geschaffen. Der Geist ist ewig, der Geist ist allgegenwärtig, der Geist ist allwissend, der Geist ist Gott, der Geist ist Jahwe. Jahwe ist der Gottesbegriff im Alten Testament, in euren Bibeln immer mit großen Buchstaben Herr geschrieben. Eigentlich heißt es dort im Hebräischen Jahwe. Die alten Übersetzungen haben Jehova. Man geht heute davon aus, dass es eigentlich Jahwe heißt. Und es ist spannend, dass alttestamentliche Zitate, wo Jahwe steht, wenn sie im Neuen Testament von den Aposteln zitiert werden, sie anstatt Jahwe im Griechischen zu schreiben, schreiben sie der Heilige Geist. Und damit zeigen die Apostel, Leute, auch wir wissen um die Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist Jahwe. Und du findest andere Passagen, wo die Apostel ein Zitat aus dem Alten Testament heranziehen, wo es um Jahwe geht, und dann sagen sie, der Herr Jesus Christus hat gesagt, ich, und so weiter. Also Jahwe, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist vereinen sich alle in diesem einen Wesen. Das sind unsere Hinweise darauf, dass der Heilige Geist wirklich Gott ist und nicht einfach ein übernatürliches Engelwesen. Der Geist ist allgegenwärtig. Psalm 139, Vers 7. Da betet David: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Ich lese jetzt noch mal ein paar Verse weiter, die seht ihr jetzt nicht. Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich im Totenreich, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Gott, du bist überall. Wir können uns nicht verstecken. Jona hat das noch nicht so ganz geschnallt gehabt, als er weggelaufen ist vor Gott. Und in Vers 7 sehen wir ganz deutlich, vor dem Geist Gottes kannst du nicht fliehen, weil er allgegenwärtig ist. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Und jetzt eine der deutlichsten Passagen, Apostelgeschichte 5. Die Verse 3 bis 4. Eine sehr, sehr dramatische Szene in der ersten Gemeinde. Petrus aber sprach zu Hananias, die haben gerade alle hinters Licht geführt mit ihren tollen Spenden, die sie der Gemeinde gegeben haben, Hananias und Sapphira, das ist ein Ehepaar. Petrus aber sprach zu Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Merkt ihr, wie austauschbar für Petrus das ist? Der Heilige Geist ist nicht einfach nur eine Person, er ist eine göttliche Person. Der Heilige Geist ist Gott. Wenn wir den Geist Gottes betrüben, wenn wir den Heiligen Geist betrüben, dann betrüben wir Gott. Wenn wir den Heiligen Geist erfreuen, dann erfreuen wir Gott. Und weil der Heilige Geist Gott ist, kann Jesus auch sagen, dass es für uns, wir haben es vorhin in der Lesung gehört, gut für uns ist oder nützlich für uns ist, wenn Jesus weggeht. Jesus sagt das ja zu seinen Jüngern, es ist gut, es ist nützlich für euch, wenn ich gehe. Ja, wie kann das nützlich sein? Wir haben hier Gott neben uns stehen. Und er sagt, es ist gut, wenn ich gehe. Ja, aber dann musst du wenigstens einen ebenbürtigen Ersatz uns liefern. Ja, aber weil der Heilige Geist Gott ist, kann er sagen, es ist gut für euch. Ich gehe, aber Gott kommt. Gott geht, Gott kommt. Okay, wir kommen zum Letzten. Ich hoffe, ihr seid noch wach.
Ja.
Macht mal so wie Dani, hallo, genau. Was bedeutet das jetzt für uns konkret? Jetzt sagst du dir, das ist so eine theologische Abhandlung. Ich bin nicht in der Bibelschule, ich bin im Gottesdienst. Ich will was für den Alltag. Was heißt das jetzt alles, was wir gehört und gelesen haben? Durch den Heiligen Geist allein. Durch den Heiligen Geist allein ist der ewige Gott zu jeder Zeit unter uns präsent, sodass wir aufgrund seiner Präsenz in seiner Gegenwart aufatmen können. Und wir müssen dem Geist wieder den Platz geben, der ihm rechtmäßig zusteht. Bloße Lippenbekenntnisse, dass wir an Gottes Geist glauben, reichen da nicht aus. Der Heilige Geist hat eine tragende und eine bestimmende Rolle im Leben eines Christen und er will unsere Lebenswirklichkeit vollends durchdringen. Gordon Fee sagt, ich habe das Zitat für euch, wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, bloß das Glaubensbekenntnis aufzusagen, sondern wir müssen an die Gegenwart Gottes in der Person des Geistes glauben. Wir müssen davon überzeugt sein und diese Gegenwart erfahren. Es muss darum gehen, dass wir, wenn wir mit dem, was Jesus und der Rest der Bibel über den Heiligen Geist sagt, und wir unser Leben betrachten, dann möchte uns Gottes Wort dahin bringen, dass wir anfangen, Gott anzuflehen. Dass wir merken, das kann nicht genug sein, indem ich lebe. Indem ich, wie ich bete, wie ich bleibe so oft. Meine Theologie ist viel, viel größer als meine Erfahrung. Aber ich will nicht Gottes Wort verändern, damit meine Erfahrung gut und richtig ist. Sondern meine Erfahrung muss gefälligst auf das Niveau von Gottes Wort kommen. Und das Wort Gottes möchte uns einen Durst geben. Wie sehr lebt Gott in deinem Leben? Wie sehr ist er aktiv? Wir müssen Gott darum bitten, dass er uns durch die Hilfe des Heiligen Geistes Gottes heiligende, ehrfurchtgebietende und heilende Gegenwart in der Person des Heiligen Geistes schenkt. Dass wir neu erfasst werden von ihm, eine neue Liebe, eine neue Leidenschaft bekommen für ihn. Das wird nicht daran resultieren, dass wir irgendwie einfach in einen Spiritismus enden, sondern es wird da enden, dass Jesus Christus immer größer wird. Dass Jesus Christus immer mehr von uns Besitz ergreift durch den Geist Gottes und dass das Wesen, der Charakter Jesu Christi immer mehr in uns sichtbar wird. Jesus sagt, ich gebe euch einen anderen Beistand, einen anderen Parakleten, heißt es auf Griechisch. Wörtlich kannst du übersetzen, ich liebe es. Was bedeutet Beistand? Was bedeutet Paraklet? Einer, der gerufen wurde, um an der Seite eines anderen zu stehen. Einer, der gerufen wurde, um an der Seite eines anderen zu stehen. Diese Nähe will Jesus. Diese Nähe will er, dass der Geist Gottes uns so nah ist, dass wir, wenn wir aufstehen, wenn wir nachdenken, wenn wir Vorhaben in Angriff nehmen, dass wir uns das bewusst machen. Dass wir uns bewusst machen, Gott ist hier. Und dieser Gott ist der Heilige Geist, er ist heilig. Wie lebe ich, wie rede ich, was mache ich, was tue ich? Leute, wir können auf einem Boot sitzen und Jesus in unserem Boot haben und schreien und Schiss haben, dass wir untergehen. Es nutzt nichts, einfach zu wissen, da ist jemand, wenn ich nicht daran glaube, dass er absolut mächtig und großartig ist. Und wenn du nichts erlebst in deinem Glauben, dann liegt das vielleicht daran, dass du so eine kleine Sicht vom Geist Gottes hast. Dass Jesus zwar im Himmel ist, der versucht für mich zu beten, aber das ist halt ein langer Weg von oben. Gott ist hier. Wie sehr prägt das dein Reden? Wie sehr ermutigt dich das in Zeiten der Not? Dass Jesus gestorben, auferstanden ist, dass du freie Zufahrt zu Gott hast, einen freien Weg zu Gott hast im Gebet und er ist hinaufgefahren zum Himmel und hat gesagt, Vater, wir müssen jemanden senden. Die sollen nicht alleine bleiben. Ich möchte euch ein Zitat von R.A. Torrey geben. Diese Verheißung ist mir eine der kostbarsten Verheißungen in dem ganzen Wort Gottes für dieses gegenwärtige Zeitalter. Der Gedanke, dass während der Abwesenheit unseres Herrn bis zu jenem frohen Tag, an dem er wiederkommen wird, Eine ebenso göttliche Person, genauso liebevoll und zart und mächtig zu helfen, stets an meiner Seite ist, ja, in meinem Herzen wohnt, um jeden Augenblick Gemeinschaft mit mir zu haben und mir in jeder Notlage zu helfen. Ist dir das eine liebe Wahrheit? Es ist wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen, wer der Geist Gottes für uns sein will. Denn beachtet die, es ist wichtig, dass wir das hören, auch wenn ihr sagt, oh, hör bitte auf. Aber in welche Situation sagt Jesus das hier alles? In Johannes 16, 5 bis 7 lesen wir, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Die Jünger sind in einer Phase voller Trauer. Denn immer wenn die Jünger in Schwierigkeiten waren, was haben sie gemacht? Sie riefen um Hilfe. Wenn die Jünger Fragen hatten, konnten sie sich an ihren Freund wenden. Wenn sie untergegangen sind im Wasser, streckte Jesus eine helfende Hand aus. Wenn ihnen Gefahr drohte, hat Jesus sie gewarnt. Und jetzt sagt Jesus, das habt ihr alles mit mir erlebt, aber ich gehe jetzt weg und sie sind traurig. Diese Hilfe, auf die kann ich nicht mehr verzichten. Das kriege ich nicht hin. Gott, ich kann nicht so leben, wie du das möchtest, ohne so einen Beistand, ohne so eine Person an meiner Seite. Und sie haben Angst, dass sie einsam sein werden, dass sie überfordert sein werden, dass sie fehlende Weisung haben, mangelnde Freundschaft, dass sie mit ihrer Schwachheit alleine gelassen werden, dass sie mit ihren Zweifeln allein gelassen werden. Aber Jesus macht ihnen klar, der Geist Gottes ist entschlossen, euch zu helfen. Er ist da. Er ist da. Pflege die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und du wirst erleben, dass Gott in dir zum Durchbruch kommt. Wenige Wahrheiten in meinem Leben haben meinen Glauben so entfacht, wie der Glaube an die gegenwärtige Präsenz des Heiligen Geistes hier und jetzt. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von dem gleichen Autoren Torrey, schon längst verstorben. Am Ende seines Kapitels sagt er das, was ich jetzt zum Ende meiner Predigt sage. Zusammenfassend möchte ich euch sagen, der Heilige Geist ist eine Person. Theoretisch haben wir das alle wahrscheinlich schon vorher geglaubt. Aber behandeln wir ihn in unserem tatsächlichen Denken, in unserem praktischen Verhalten, ihm gegenüber als eine Person? Betrachtest du den Heiligen Geist als eine ebenso wirkliche Person wie Jesus Christus, ebenso liebevoll, ebenso weise, ebenso zartfühlend, ebenso stark, ebenso treu, unseres Vertrauens, unserer Liebe und Hingabe ebenso würdig wie er? Betrachtest du ihn als eine göttliche Person, die dir immer zur Seite steht? Der Heilige Geist wurde vom Vater in diese Welt gesandt, um den Jüngern unseres Herrn, um dir und mir in diesem gegenwärtigen Zeitalter, nach der Himmelfahrt des Herrn, bis zu seiner Wiederkunft, das zu sein, was Jesus Christus seinen Jüngern in den Tagen seiner persönlichen Gemeinschaft mit ihnen auf Erden war. Ist der Heilige Geist dir genau das? Kennst du die Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Kennst du die Kameradschaft? Die Partnerschaft des Heiligen Geistes, um es mit einem einzigen Wort auszudrücken, ich sage es ehrfürchtig, das ganze Ziel dieser Botschaft ist es, dich mit meinem Freund, dem Heiligen Geist, bekannt zu machen. Wir beten. Wir danken dir, Vater, dass du uns liebst und dass du deinen Sohn gesandt hast und dass Jesus unser Ein und Alles ist und das hast du bewirkt durch den Heiligen Geist. Dafür sind wir dir dankbar. Herr, mich selber
fordern diese Worte so sehr heraus. Und ich will mehr und mehr in deiner Wirklichkeit leben. Will deine Wirklichkeit sehen. Jesus, in dir sehen wir doch das perfekte Beispiel, was es bedeutet, erfüllt vom Heiligen Geist zu sein. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Herr, ich sehne mich danach, für mich selbst und für uns als Christen in dieser Stadt, dass wir so erfasst werden von dem Heiligen Geist, dass es offensichtlich für alle um uns herum ist, dass unser Denken erneuert wird, dass wir keine Angst haben vor dem Geist Gottes, sondern dass wir ihn willkommen heißen. Heiliger Geist, wir wollen dir das, wo wir dich ausgeklammert haben, wollen wir dir zur Verfügung stellen. Dort, wo du uns ominös warst, sollst du viel Raum in unserem Herzen bekommen. Stärke uns und tröste uns. Ermahne uns, wo es nötig ist. Führe uns, begleite uns. Gib uns Weisheit, wo uns der Entscheidungsmut fehlt. Dort, wo wir nicht wissen, links und rechts, hilf uns. Verhinder dort, wo wir auf falsche Wege gehen. Sprich du ein Wort und sag, ich erlaube es dir nicht. Geh da nicht lang. Erneuere unser Herz und gib uns einen tiefen Hunger und einen tiefen Durst nach dir. Die Sehnsucht, die in diesem Raum vorhanden ist. Ich denke, Gleichgültigkeit und Sehnsucht ist beiderlei in diesem Raum. So ist es, wenn dein Wort ausgeht. Die Gleichgültigen erfasse du, Herr, und zeig ihnen die Kraft deiner Persönlichkeit. Und du siehst, Herr, die Sehnsucht, die auch einige unter uns haben. Ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, dass der Heilige Geist jemand ist, der gerufen wurde, um an unserer Seite zu sein und dass wir uns nicht bemühen brauchen und uns anstrengen brauchen, um diesen Geist zu rufen, denn er ist schon gerufen und er ist an unserer Seite. So, gib uns, Herr, wenn wir diese Sehnsucht in uns haben, den Blick dafür, dass wir jetzt auch mit dieser Sehnsucht richtig umgehen, dass wir anfangen zu glauben, anfangen zu erwarten und anfangen zu erleben, dass du ja präsent bist und dass wir dich nicht länger ignorieren. Wenn unser Boot ins Wanken kommt, dass wir nicht so tun, als wenn du gar nicht da bist, dass wir nicht so handeln, als wenn du nicht da bist, sondern dass wir geistesgegenwärtig handeln und wissen, du bist präsent, du bist da, du wirst helfen und unser Vertrauen ist fest gegründet. Amen.